Hier ist der Valley Talk. Wir melden uns wie üblich aus Sunny California und das sind unsere Themen. Ära der Billionen. Unternehmen müssen über 3 Billionen Dollar wert sein, um zu den Top 3 der Welt zu gehören. Elektroautomarkt in den USA stagniert trotz Subventionen. Fisker meldet Insolvenz an. Und Sonja Pierer heißt die neue Intel-Chefin in Deutschland. Wir haben mit ihr über KI und Karriere gesprochen.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Hier ist der Valley Talk aus dem Silicon Valley. Mein Name ist Markus Schuler. Ich wohne jetzt schon seit 8 Jahren hier an der US-Westküste und tue mich immer noch schwer mit den komischen Anstoßzeiten bei Fußball, WMs und EMs. Wir haben ja bekanntlich zu Deutschland 9 Stunden Zeitunterschied. Morgens um 9 Uhr, also 18 Uhr in Deutschland, Fußball schauen, das ist nach wie vor gewöhnungsbedürftig. Da fällt es mir auch ehrlich gesagt schwer, eine Flasche Bier aufzumachen. Olaf Groth, Prof an der Haas Business School in Berkeley. Du bist schon seit 30 Jahren in den USA. Schaust du überhaupt noch deutschen Fußball oder haben wir dich schon längst an Baseball oder Football verloren?
Ja, sollte man denken, nach so langer Zeit. Ne? Aber das ist immer noch im Blut, das bleibt auch im Blut. Wenn man mit Fußball aufgewachsen ist, dann ist das nicht wegzukriegen. Ne? Also ja, ich schaue immer noch hin und drauf, wenn ich denn gerade die Zeit habe. Und bin froh, dass wir da gegen Ungarn siegreich waren. Ne? Trickreich wird es für mich, wenn die Amerikaner die Deutschen spielen. Und da stehe ich dann gegen meine Töchter hier bei mir im Haus. Denn ich stehe dann auf amerikanischer Seite, weil ich von Überzeugung her immer zum Underdog halte. Und die Amerikaner sind ja im Fußball Underdog. Meine Töchter aber ganz vehement für Deutschland votieren. Und die eine ist auch gerade in Deutschland, von daher kommt das jetzt ganz gut für die Maus.
Sag mal, findest du eigentlich, dass die Nationalmannschaft, die Deutsche, das Mindset in Deutschland widerspiegelt?
Das ist jetzt die große Frage, ne? Ob man wieder mal so ein Deutschlandmärchen bekommt. Ich bin da jetzt nicht so unbedingt der super Kenner vom deutschen Fußball, aber scheint ja schon, dass wir einen Durchhänger hatten und das spiegelt ja auch die Wirtschaft wieder. Ne? Also eigentlich braucht die Wirtschaft braucht ein Märchen, ein Deutschlandmärchen und vielleicht können die Fußballer das ja so ein bisschen anstoßen.
Matthias Hohensee, Korrespondent der Wirtschaftswoche. Interessieren sich die Amerikaner für die Fußball-EM? Wird die bei dir in deiner Nachbarschaft im Süden des Silicon Valley geschaut? Im US-Fernsehen wird sie ja übertragen.
Ja, ich denke, in meiner Nachbarschaft sind es eher die Expats aus Europa, Amerikaner vielleicht weniger, aber generell schauen die Amerikaner mehr Soccer. Ne? Also Lionel Messi bei Inter Miami hat definitiv ja noch mehr Interesse an Fußball geweckt. Vorher waren es ja mehr so die Frauenmannschaft hier. Und ich denke mal, das Interesse wird steigen, da ja 2026, also in 2 Jahren, wird ja die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden. Und ich denke mal, da kommt sicherlich noch mehr Popularität.
Dann legen wir jetzt los. Nvidia, Microsoft, Apple, das sind die 3 wertvollsten Unternehmen der Welt. Alle 3 sind mehr als 3 Billionen US-Dollar wert. Und wenn man diese Zahlen mit Staatshaushalten vergleicht, dann kann einem mulmig werden. Denn jedes dieser Unternehmen ist etwa 6-mal so viel wert wie der gesamte deutsche Bundeshaushalt. Und der beträgt umgerechnet 550 Milliarden US-Dollar. Oder ein anderer Vergleich, der Marktwert jedes dieser Unternehmen entspricht gut der Hälfte des US-Bundeshaushaltes, der bei 6,3 Billionen Dollar liegt. Noch ein Vergleich, SAP, das teuerste deutsche Unternehmen, wird mit 230 Milliarden Dollar bewertet, also weniger als 1/10. Olaf Groth, solch enormen Werte, die sind natürlich auch ein Ausdruck von Marktmacht. Alle 3 Konzerne, die haben ihren Sitz in den USA, Apple und Nvidia hier in Kalifornien, Microsoft im US-Bundesstaat Washington. Sind Konzerne von solch einer Größenordnung überhaupt noch kontrollierbar?
Ist eine gute Frage. Also erstmal hat SAP nicht die gleiche Marktmacht, weil sie nicht führend sind im Bereich KI. Das kann noch kommen, aber im Moment sehe ich da einen Spätstart. Und von daher ist die Valuierung eine ganz andere verglichen mit den Kontrahenten aus USA. Und diese Unternehmen, alle drei, und da hängt ja auch noch ein längerer Schwanz dran von einem guten Dutzend anderer KI-getriebener Hightech-Unternehmen, die sind für die USA volkswirtschaftlich unheimlich wichtig. Zum einen kommt es daher, dass sie für die digitalisierte Wirtschaft nicht nur im reinen Digitalbereich, also im Plattformbereich, sondern auch für die Moment noch analoge Wirtschaft immer wichtiger werden, immer größer von der wirtschaftlichen Macht her in diesem Bereich auch werden. Sie infiltrieren ja jeden Bereich der Wirtschaft in den USA mittlerweile. Und zum anderen kommt es dadurch, dass die Konsumenten ganz gerne diese One-Stop-Shop-Effekte haben. Das heißt, sie möchten eigentlich eine Plattform, auf der sie oder zumindest nur ein paar Plattformen, auf denen sie ihr Leben dann abwickeln können. Wer will schon 20, 30 Unternehmen, jedes für jeden Lebensbereich eins vor sich haben? Ne? Also daher kommt diese Marktmacht getrieben durch diese Netzwerkeffekte und ja, daher schwer zu regulieren, auch natürlich, weil man diese Macht gegenüber China ganz gerne ausspielen will. Aber es wird ohne Kontrolle nicht gehen. Zum einen natürlich über verantwortungsvolle Führungskräfte. Ich habe da weiterhin Hoffnung, was Satya Nadella bei Microsoft angeht. Benioff bei Salesforce hat es ja auch vorgelebt. Bei den anderen weiß ich das noch nicht so genau. Und dann brauchen wir natürlich die entsprechende, gute, intelligente Regulatorik auch. Und die Betonung liegt auf intelligent. Man darf das aber auch nicht zu einseitig sehen. Die Amerikaner sind schon auch sehr wachsam. Das amerikanische Justizministerium, die FTC, also die Federal Trade Commission, sowie als auch einige der Attorney Generals in einigen der Bundesstaaten gehen diese großen Unternehmen auch jetzt gerade wieder an, eben aufgrund dieser übergroßen Marktmacht, um sicherzustellen, dass der Konsument zum einen wirklich die besten Dienstleistungen zum niedrigsten Preis bekommt und dass das Innovationspotenzial in diesem Markt nicht verloren geht, wenn es eben nur immer wieder die drei Großen sind, die alles aufkaufen.
Olaf, was passiert, sollte es zu einem Regierungswechsel kommen und Donald Trump Präsident werden? Glaubst du, dass diese Politik dann beibehalten wird?
Ich glaube schon, dass es, sagen wir mal, dass wir eine starke regulatorische Hand nicht zu erwarten haben, auch unter Trump. Zum einen, weil er China gegenüber noch stärker auftrumpfen wird, als Biden das im Moment tut. Das hat er ja schon in der ersten Legislaturperiode bewiesen. Natürlich wird es da immer wieder Wortgefechte geben, denn er traut den Kalifornien- oder westküstenbasierten Plattformen ja dadurch nicht, dass er meint, die sind alle durch liberale, progressive Linkswähler gesteuert und beeinflusst. Und von daher wird es immer Rhetorik auch immer wieder Salven geben. Aber ich denke an der, Bewusstsein, dass man die auch sehr schnell kaputt regulieren kann gegenüber China, wird sich da nichts ändern.
Matthias Hohensee, Tesla-Boss Elon Musk, der träumt schon vom 30-Billionen-Dollar-Konzern, obwohl sein Autobauer, über den wir gleich noch sprechen, derzeit deutlich kleinere Brötchen backen muss. Das hieße ja quasi, dass jedes zweite Auto, so die Prognose wahr werden würde, künftig ja dann ein Tesla wäre.
Ja, ich denke mal, Autos werden nicht ausreichend für sein Ziel. Na, bis 2030 peilt er immer noch 20 Millionen Fahrzeuge an, also etwa die derzeitige Jahresproduktion von Toyota und VW zusammengenommen, den beiden größten Autoherstellern der Welt. Aber sein neues Faible sind ja humanoide Roboter, ne? Der Optimus, wo er glaubt, dass er irgendwann 100.000 Stück für $20.000 im Jahr verkaufen kann und so eine Bewertung von 20 bis 25 Billionen Dollar hinbekommt und vorher noch bis 2030 ungefähr 5 bis 7 Billionen Dollar mit autonomem Fahren. Einer seiner frühen Mitstreiter erzählte mir mal, dass also Elon davon träumt, also das mit Abstand das größte Autounternehmen der Welt zu schaffen und eigentlich, dass es kaum noch Wettbewerb gibt. Ich kann mir aber ehrlich gesagt so einen 30 Billionen Dollar Konzern gar nicht vorstellen. Also man muss sich das mal vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Ne? Das, sagen wir mal, es sei denn, wir kriegen eine galoppierende Inflation und alle setzen künftig auf Aktien. Ne? Das muss man ja erstmal hinbekommen. Und ich kann mich erinnern, dass wir schon erstaunt waren, dass Unternehmen, das ist gar nicht so lange her, 2 Billionen Dollar erreicht haben und jetzt mal bei 3 Billionen. Also ich kann es mir rein technisch wirklich schwer vorstellen, dass er sowas überhaupt erreichen kann.
Olaf?
Ja, da müsste sich die, sagen wir mal, das Bruttosozialprodukt auch verändern. Die Produktivität müsste in die Höhe gehen, damit dann auch das Geld drucken und die entsprechenden Aktienausgaben dann sich rentieren. Also sagen wir so, theoretisch gesehen, the sky is the limit. Aber es ist schon richtig, so eine 30 Milliarden Billionen Aussage, sollte ich sagen, die ist natürlich schon wieder mal typisch Elon Musk, ne, der das gerne auch überzieht und überspitzt. Und wo man ihm das dann nachher auch verzeiht, wenn es dann eine Größenordnung drunter ist, weil andere selbst diese Größenordnung so nicht erreicht hätten. Ne?
Dann lasst uns weitergehen. Der Elektroautohersteller Fisker, der hat nach finanziellen Schwierigkeiten und Produktionsproblemen Insolvenz angemeldet und das nur ein Jahr nach der Auslieferung des ersten Fahrzeugs. Dennoch hat das südkalifornische Unternehmen aus Manhattan Beach gut 6.400 E-Autos innerhalb eines Jahres auf die Straße bringen können. Am Ende hat es aber finanziell nicht gereicht. Matthias, auch die kürzlich verhängten US-Strafzölle in Höhe von 100% auf E-Autos aus China hier in den USA, die konnten Fisker nicht helfen. Was sind die Hauptgründe dafür, dass dieser E-Automarkt hier in den USA nicht in Schwung kommt oder vielleicht sogar selbigen verloren hat?
Ja, erstmal ist es immer noch ein Wachstumsmarkt, das muss man dazu sagen. Das ist weit weniger dynamisch als ursprünglich angenommen. Der Elektroautomarkt hat in den USA in dem vergangenen Jahr erstmals die Schwelle von 1 Million verkaufter Fahrzeuge überschritten, ne, was schon ein Zuwachs von um die 50% gegenüber 2022 war. Doch im ersten Quartal 2024 hat sich jetzt der Zuwachs abgeschwächt. Tesla produziert momentan sehr viel auf Halde. Ford und General Motors, die schrauben ihre Ziele zurück. Der Markt wächst allerdings immer noch, aber eben viel langsamer als erwartet. Und im vergangenen Jahr hatten wir ungefähr 9,5% aller Neuwagen, die Elektroautos waren. Das Problem dabei ist, und das ist auch, was Fisker, glaube ich, so ein bisschen das Genick gebrochen hat, die sind eben diese Elektroautos für viele US-Konsumenten nicht erschwinglich. Und schlimmer noch, es kommt eben dazu, dass momentan auch Autokredite sehr teuer sind, ne? Elektroautos sind zwar durch den Preiskampf durch Tesla im Preis gesunken, auch dank steuerlicher Subventionen, aber im Schnitt, ich habe das mal nachgeschaut, kostet ein Elektroauto immer noch 57.000 Dollar versus 48.000 Dollar für ein traditionelles Auto. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir leben hier ja alle an der US-Westküste, wo es eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur gibt. Und das sieht aber in vielen US-Staaten ganz anders, also gerade zwischen den Küsten aus. Ne? Wir haben ungefähr 100.000 Tankstellen in den USA, aber nur rund 10.000 Supercharger. Ich glaube, es kommen nochmal so 50.000 normale Charger dazu. Und das ist einfach ein Problem für viele Leute, die Angst haben, dann unterwegs irgendwo liegen zu bleiben.
Olaf?
Ja, ist absolut richtig. Da hat es strategische Fehler gegeben. Zum einen auf Seiten der US-Regierung. Da hätte von Seiten des Transportministeriums und des Energieministeriums hätte sofort mit höchster Eile viel von dem Geld der Subventionen für Infrastruktur ausgegeben werden müssen im Rest des Landes und der Anbindung an erneuerbare Energieressourcen. Und das ist zu langsam angelaufen. Von Seiten der Unternehmen sehe ich einen strategischen Fehler, weil, wie der Matthias schon sagte, diese Autos nicht erschwinglich sind. Sie hätten eigentlich setzen müssen, nicht nur auf kleinere Mittelklassenwagen. Man nennt das hier Midsize, ja, vielleicht wie das Model 3 zum Beispiel, sondern auf Kleinstwagen oder kleinere Kleinwagen. Und da gibt es einfach nicht genug Auswahl, denn gerade wenn der Beutel enger geschnürt werden muss, geben die Leute natürlich weniger für Autos aus, sind auch schon mal bereit, eine Stufe zurückzuschalten. Ja, und hier kam Fisker mit einem ganz toll aussehenden Auto, ja, so ein Lifestyle-Ding. Und das war einfach zu viel in einem Moment, das Timing war schlecht, in einem Moment, wo die Leute eben wirklich die Gürtel enger angeschnallt haben. Das heißt, da müssten jetzt eigentlich Autos kommen, die irgendwo zwischen 18.000 und 25.000 Dollar kosten und viel mehr angeboten werden. Ja? Also so à la japanische Autobauer während der 70er, ne? Während der Ölkrise. Und natürlich jetzt ganz klar die Chinesen im eigenen Land.
Und die hält man natürlich hier in den USA fern. Lasst uns über Tesla reden. Da konnten wir vergangene Woche einen gut gelaunten Elon Musk sehen. Ich würde euch gleich mal einen O-Ton von Elon Musk vorspielen auf der Jahreshauptversammlung von Tesla.
Hey guys. Welcome. Welcome to the Tesla shareholder meeting. And I just want to start off by saying, hot damn, I love you guys. Yeah.
Ja, das war Elon Musk auf der Jahreshauptversammlung von Tesla. Er hat gut lachen, Matthias, aber Tesla geht das eigentlich gar nicht so gut.
Ja, Tesla ist halt momentan etwas in Schwierigkeiten, weil halt die Nachfrage weltweit nachgelassen hat und sie sehr natürlich sehr hohen Wettbewerb in China haben. Und dieses Just-in-Time-Produktion, von der er immer sprach, wohl doch nicht so durchgehalten werden konnte. Nichtsdestotrotz muss man natürlich immer noch sehen, dass sie immer noch profitabel sind und sicherlich auch der führende Elektroautohersteller. Was die Hauptversammlung angeht, also ich habe sie mir ja in aller Länge angeschaut und auch seine Präsentation dort gesehen. Also mein Fazit war, also Elon kann eigentlich machen, was er will. Also solange er seine Fans dort hat. Und man muss ja mal sehen, ne? Die Aktionäre hatten ja schon mal zugestimmt, dass er eben diesen wahnsinnigen PD kriegt da. Von damals waren es, glaube ich, 56 Milliarden, jetzt sind es 46 Milliarden. Also wo er dann letztendlich zu dem Preis von 2018 Aktien kaufen kann. Und diesmal haben sie es nochmal bestätigt mit einer ähnlich großen Mehrheit. Und diesmal wiegt es ja noch schwerer, weil sie ja wissen, dass sie tatsächlich dann diese Gelder auch aufbringen müssen. 2018 war das ja theoretisch. Das war, wenn er diese Bewertung schaffen würde. Also es zeigt für mich, er hat da seine Fans, er hat da Shareholder, die hinter ihm stehen. Also was soll man dazu sagen? Ja.
Und mit dem Umzug, Olaf, von nach Texas jetzt, der Verlagerung des Unternehmenssitzes nach Texas, entkommt Elon Musk vermutlich auch den ganzen anhängigen Gerichtsverfahren in Delaware.
Naja, das muss man erst mal sehen. Ich meine, die kommen ihm ja hinterher. Das kann er nicht einfach so wegwischen. Ne? Die werden ihm schon auch einen Einzugsschein stellen, dass er kommen muss. Ne? Auch egal, wie die Theatralik ist. Und die Richterin dort hat ja auch bewiesen, dass sie genauso, man sagt hier, Cojones aus Stahl hat wie er auch. Also und das ist auch eine gute Sache, denn der Rechtsstaat, der muss sich schon auch beweisen. Er muss schon auch nach klaren, transparenten, fairen Marktregeln spielen. Aber das ist schon ganz richtig. Man fragt sich manchmal, ob das Produkt nicht der Tesla, sondern der Elon Musk ist, ne? Als Selbstdarsteller. Das gehört natürlich auch dazu. Ihr kennt ja den berühmten Spruch hier, ne? An entrepreneur blows air until hot air until a balloon appears, nicht? Also ein Unternehmer, Silicon Valley-Stil, bläst so lange heiße Luft, bis ein Ballon kommt. Da muss dann natürlich mal ein Ballon kommen. Er hat das aber auch schon bewiesen. Über Starlink zum Beispiel. Ich war gerade jetzt wieder in den Bergen, hier in den Sierra-Bergen, wo es außer Starlink überhaupt keine WLAN und Mobilfunk gab und die Leute also super froh sind, wenn sie über 120 Dollar im Monat da ihr Breitband bekommen durch Elon. Ne? Und das sind dann ja auch die am libertärsten und am Cowboyhaftesten sind, die ihn dann auch so unterstützen. Verdient hat er sich das aber schon, denn was er da aufgebaut hat, ist schon ganz beachtlich. Ich meine, bei SpaceX ja auch, da revolutioniert er die Aerospace Industry, ne? Und das muss man ihm schon auch zugute halten. Also auch bei Twitter müssen wir noch sehen, wie es da zugeht, ne? Da haben wir ja auch alle uns kräftig den Mund zerrissen. Müssen wir mal sehen, wie das jetzt weitergeht mit der KI und Twitter und X, was er da aufbaut. Also ich denke, bei ihm steht das Urteil noch aus, ob er zu viel heiße Luft ist ohne Ballon oder ob der Ballon wirklich kommt.
Matthias?
Ja, ich kann da Olaf nur beipflichten. Also ohne Frage hat er da sehr, sehr viel aufgebaut und der hat ja auch dieses Narrative Economy, ich glaube, das ist von Robert Schiller, ne? Diese Theorie zu sagen, okay, wer sozusagen die beste Geschichte hat und die beste Geschichte erzählen kann, ist dann letztendlich erfolgreich. Also nicht nur bei den eigenen Mitarbeitern, die er mitreißen kann, sondern eben auch im Markt, ne? Was dann die Aktien angeht. Und er ist in Wachstumsbranchen drin. Und gut, bei Twitter werden wir sehen, wie das ausgeht. Wird er sicherlich hier auch von dem US-Wahlkampf letztendlich profitieren. Und bei Tesla, bei allen Schwierigkeiten, die es momentan gibt, also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass Elektroautos weiterhin ein Wachstumsmarkt bleiben werden. Er hat halt den Fehler gemacht, meiner Meinung nach, er hätte diesen Cybertruck nicht machen sollen. Er hätte gleich auf ein günstigeres Auto gehen sollen. Man könnte jetzt argumentieren, okay, da hätte er dann vielleicht in China keine Chance gehabt, aber wir sehen ja jetzt in den USA, da wäre er dann abgeschottet gewesen, vielleicht dann auch in Europa und das wäre der Knüller gewesen. Ich denke mal, das weiß der auch mal schauen, was er jetzt bringen wird noch bis Ende des Jahres, ob dann ein günstigeres Auto kommen wird.
Machen die Koreaner und die Deutschen es im Elektroautomarkt besser? Wenn man hier in Kalifornien unterwegs ist, hat man zumindest gefühlt, Olaf, den Eindruck, dass sehr viele Elektroautos von VW auf den Straßen hier mittlerweile unterwegs sind. Also ist Ihre Strategie besser, in das günstigere Preissegment vorzustoßen?
Ja, könnte man schon so sagen, obwohl auch die natürlich nicht ganz so günstig sind, ne? Also ich denke mal, wenn man vielleicht runtergeht auf ein Mini, also BMW Mini oder Golf, ne? Davon reden wir ja eigentlich, müsste viel, viel günstigere Autos bauen fürs Volk oder überhaupt die Autobauer. Nun, VW hat sich da ganz gut gemacht nach anfänglichen Schwierigkeiten, ne? Die waren ja in den 70er Jahren schon der Zeit voraus mit Elektroautos, haben dann alle Batterietechnologie an Indien abgegeben und auf einmal standen sie dann da als dann mit dem Prius kam und konnten nicht konkurrieren und haben dann aber doch final die Kurve gekriegt, genau. Siehst du, mir geht's Deutsch schon flöten. Also und haben das eigentlich ganz gut gemacht. Also auch Mercedes muss man da erwähnen, ne? Auch BMW mit dem i3 früh ganz gut aufgestellt. Aber da muss man eben sehen, sind auch die Autos noch zu luxuriös und zu Premium für das, was die USA und wirklich auch Europa im Gegensatz zeitigen wirtschaftlichen Zustand wirklich brauchen, ja. Und das sind Volksautos, ne?
Matthias, du fährst einen Tesla, aber ich hatte den Eindruck, du hast eine ganze Weile mal auch mit dem ID.4 von Volkswagen geliebäugelt.
Ja, ich fand den eigentlich nicht schlecht. Ich hatte den eine Woche zum Test hier und ich fand, dass er also besser auf der Straße lag als das Model 3, das ich fahre. Aber von der Software her war es eben eigentlich eine Katastrophe. Also zumindest damals hat mir irgendwie angezeigt, noch in dem eingebauten Navigationssystem, wo hier die normalen Tankstellen sind, ne? Also die Chevron-Tankstellen, musste dann auf Apple, genau, auf Apple umstellen, um letztendlich mir dann über die App die Supercharger oder die Schnellcharger anzeigen zu lassen. Aber es ist auch noch interessant, wo Elon so ein bisschen sich dann eben auch im Weg stellt mit seiner polarisierenden Auftritt. Ein Bekannter von mir, der wollte sich jetzt ein Elektroauto kaufen und ich habe ihn eigentlich zum Tesla geraten. Also Tesla war, ich sage, das ist eigentlich das Beste für dich, aber es ging nicht, weil seine Frau sagte, nee, also nur über meine Leiche kaufe ich ein Fahrzeug, was irgendwie mit Elon Musk in Verbindung gebracht wird. Und ich glaube, er hat sich jetzt ein VW ID.4 dann stattdessen gekauft. Also das ist auch ein Beispiel dafür, dass es eben so mit Elon eben auch nicht so einfach ist. Ja.
Olaf? Ja, klar. Und auf der anderen Seite muss man ihm auch zugutehalten natürlich, dass er schon mal angeht gegen andere großnamige Konkurrenten wie Apple jetzt gerade mit dem OpenAI-Deal und der Privatsphäre. Ne? Also auch da ist er sehr streitbar. Also er ist wirklich schwarz und weiß zugleich in einer Person. Ne? Also das Problem, was der Matthias da anspricht mit der Software, was ja eigentlich inhärent immer so ein bisschen das Problem der deutschen Autobauer war, ist, dass die deutschen Autobauer ja aus einer Ecke kommen, wo sie Elektronik und autonomes Fahren eigentlich um die existierenden Modelle herum bauen wollten. Das heißt, Chips in die existierenden Modelle tun, anstatt das Auto um den Chip zu bauen. Und wenn man sich damit auch mit deutschen Freunden und Kollegen von mir unterhält, die auf höchster Ebene tätig sind, auch hier im Silicon Valley, die sagen, der Musk hat das ganz genauso gemacht wie jeder Unternehmer, der auch ein Mobiltelefon macht. Du nimmst dir die Chips zuerst vor, guckst, was müssen die leisten können in der Funktionalität und baust dann das Chassis drumherum. Das heißt, der Musk hat das von vornherein richtig gemacht und die Autobauer, die deutschen Autobauer, wie auch andere Autobauer rund um die Welt, haben zuerst über sich selber drüber steigen müssen und den Autobau ganz anders definieren müssen. Und das ist jetzt passiert, aber natürlich später, als das bei Musk der Fall war.
Matthias, haben die deutschen Autobauer vielleicht auch den anderen Trend verschlafen, frühzeitig in eine Softwareentwicklung einzusteigen? Ich habe mich diese Woche mit jemandem aus der Chip-Herstellung getroffen und der sagte, die Deutschen legen eben noch so viel Wert, gerade in der Autoindustrie, selbst die ganze Software programmieren zu können und trauen sich das auch selbst zu, obwohl es mittlerweile so große Konzerne wie eben Apple und Google gibt, die das tausendmal besser können als so ein BMW oder Mercedes, obgleich es sich hier natürlich um große Autohersteller handelt. Aber denen traut man offenbar nicht mehr die Kompetenz, zumindest aus Sicht des Silicon Valley, nicht mehr die Kompetenz zu, solche Dinge selbst zu entwickeln. Die einzigen, die das ja wirklich gut machen, das scheint Tesla zu sein.
Ja, die haben, wie Olaf schon sagt, auch haben sie natürlich auch den Vorteil, dass sie eben damit angefangen haben und eben aus das aus einer Hand machen können, also wie bei Apple Hardware und Software. Man muss auch ein bisschen unterscheiden, nicht? Was jetzt Apple anbietet oder auch was Google mit Android Auto anbietet, ist natürlich mehr so auf Entertainment-System, User Interface plus einige zusätzliche Sachen jetzt auch noch, gerade bei Android Auto. Ich glaube, Volvo setzt das meines Wissens ein. Aber wie du schon sagst, Markus, das ist einfach unterschätzt worden. Man hatte einfach nicht die nötigen Entwickler und tat sich auch schwer, die zusammenzuziehen. Das sah man eben bei VW, wo ja Herbert Diess letztendlich darüber gestolpert ist, ne, dass er in dieser Karriere, wo er ja alles versucht hat zusammenzuziehen, eben das nicht in der nötigen Zeit auf die Reihe gebracht hat, dort für verschiedene Marken eben ein Betriebssystem anzubieten. Aber ich denke mal, der Weg ist schon der richtige. Man muss, glaube ich, als Autohersteller schon Kontrolle über das Betriebssystem haben, was man dort offeriert. Was hat man dann am Ende noch, außer Verarbeitung und Marke vielleicht? Also es wird sehr, sehr schwierig, wenn man das aus der Hand gibt.
Olaf, wo siehst du die Stärken bei den Deutschen, wenn sie denn Stärken noch haben?
Ja, ich denke schon, dass sie da noch Stärken haben und da lege ich dann vielleicht noch einen drauf oder streite mich mit dem lieben Matthias jetzt hier. Aber ich denke schon vom Design her, vom Innendesign her, nicht nur vom Außendesign her, haben die deutschen Autobauer kräftig was zu bieten global. Also ich, so lieb wie ich auch Tesla habe, aber ich sitze immer noch lieber in einem elektrischen von Mercedes und von BMW als in einem Tesla, der ja sehr, sehr karg ist innen drin, wo man auch, sagen wir mal, die Wertigkeit so nicht, das ist, die Anmutung ist nicht so da, die Rückbank ist unbequem.
Verarbeitungsqualität.
Genau. Ne? Also ich denke, es ist eigentlich eine Schande, um die beiden Standpunkte mal zusammenzubringen, dass die Deutschen das von der Software her und vom Chip-Upwards-Modus her bisher nur sehr langsam geschafft haben, denn vom Design her, und wenn sie jetzt noch die Kostenstruktur und die Preise hinkriegen würden, könnten sie viel besser dastehen, als sie es im Moment tun.
Dann machen wir an dieses Thema einen kleinen Knopf dran und kommen zum nächsten. Intel ist einer der wichtigsten Chip-Hersteller der Welt, auch wenn es ihnen im Moment nicht ganz so gut geht und wenn sie viel in der Kritik stehen. Aber Intel ist natürlich schon führend, wenn es um High-End-CPUs geht. Für seinen deutschen Standort hat Intel jetzt eine neue Chefin berufen. Sonja Pierer heißt die neue Geschäftsführerin von Intel in Deutschland. Die gebürtige Bayerin ist 46 Jahre alt. Berufliche Stationen waren unter anderem Cisco, NCR und Amazon. Intel investiert ja gerade 30 Milliarden Euro und baut in Magdeburg eine der modernsten Chipfabriken der Welt. Ich habe mit Sonja Pierer gesprochen und sie gefragt, auf was sie sich in ihrem neuen Job am meisten freut.
Es sind große Herausforderungen, die wir vor uns haben und sehr, sehr schöne Opportunities. Von daher freue ich mich sehr. Wir haben mit der Investition, die wir jetzt in Magdeburg anfangen, natürlich eine große Herausforderung als Gesamtdeutschland, aber auch für Europa vor uns. Und da freue ich mich natürlich sehr, dass ich da einen großen Teil dazu beitragen kann.
Sie kommen aus der IT-Industrie, Sie haben Informatik studiert und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie Ihr Studium kofinanziert haben mit Softwareentwicklung. Was haben Sie entwickelt, als Sie Studentin waren?
Ja, ich habe Informatik an der Uni Passau studiert und da hat man verschiedene Projektarbeiten, wo man natürlich Softwareprogrammierung macht und war da immer wieder im Healthcare-Bereich tätig. Ich habe Software geschrieben für den Healthcare-Bereich und das war sehr, sehr spannend, weil man sehr viel im Backend machen musste, im C++-Umfeld, aber eben auch im Frontend mit Java. Also von daher habe ich eine Kombination gemacht. Das war sehr spannend, weil mir das fürs Studium natürlich sehr gut geholfen hat, ein besseres Verständnis hinzubekommen, aber auch hat es mir Spaß gemacht, schon gleich in die Berufswelt da einzusteigen und mit dabei zu sein in diesem Umfeld. Was ich allerdings auch gelernt habe dadurch war, dass ich sehr kommunikativ bin und einfach von der Vertriebsschiene her in eine bessere Karriere einsteigen kann, als in der Softwareentwicklung zu bleiben. Von daher war das auch ausschlaggebend dann für meinen beruflichen Weiterentwicklungsweg.
Hier im Silicon Valley, bei uns in Kalifornien, da geht vieles ziemlich rucki-zucki. Was können eigentlich deutsche Unternehmen, Mittelständlerinnen und Mittelständler, was können die großen Konzerne in Deutschland sich bei den Amis abgucken?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und da kommen wir ja so ein bisschen in diese kulturellen Unterschiede auch mit rein. Und wir sind in Deutschland aus einer Ingenieursbevölkerung heraus. Ja, wir haben sehr viele Ideen, wir haben sehr viele Forschungsthemen, wir haben sehr viele Wissen, das wir tun. Das dann umzusetzen, da sind wir auch sehr gut und haben wir in der Vergangenheit ja auch gesehen, daraus Go-to-Market-Modelle zu bauen. Ich glaube, da kann man sich sehr wohl aus US einiges abschauen. Und das ist sicherlich auch so etwas, wo wir unseren Beitrag auch dazu leisten wollen, weil wir einfach auch sagen, wie können beispielsweise eine neue Chip-Technologie oder ein Chip-Design für gewisse Industrien potenziell auch neue Go-to-Market-Modelle werden. Und da wollen wir gerne mithelfen, dass wir hier uns in Deutschland, aber eben auch in Europa weiterentwickeln können.
Die Chips für KI-Anwendungen, die werden Ihnen vermutlich gerade auch in Deutschland aus der Hand gerissen. Intel hat da die Gaudi-Reihe am Start. Gibt es eigentlich Unterschiede in der Nachfrage, wenn es um KI-CPUs geht, zwischen Deutschland, Europa und den USA?
Also richtige Unterschiede sehe ich nicht. Also die Bedürfnisse sind sehr, sehr ähnlich. Was wir allerdings schon sehen, ist, dass wir gerade in Deutschland natürlich stärkere Ausprägungen haben nach Datensicherheit, aber eben auch was Sustainability, also Nachhaltigkeitsthemen und Energieverbrauch von unserer Chip-Technologie bedeutet. Und da kommen wir natürlich auch sehr klar in die Thematiken rein. Braucht man für alles eine GPU oder kann man sehr viel über eine CPU machen und somit einfach in der Edge auch schon die Verarbeitung der Daten, wo wir sie generieren, auch weiter verfolgen. Von daher ist es sehr spannend, diese Bereiche zu sehen. Und da, glaube ich, sind wir in Deutschland kritischer. Ich hatte gerade jetzt ein paar Kundengespräche, wo wir eben genau über solche Themen gesprochen haben und wo einfach sehr klar ist, dass die Daten in der Edge anfallen und da gleich zu Informationen verarbeitet werden sollen und dann erst eben gespeichert werden. Und das, glaube ich, ist so ein Ansatz, der wird sehr viel mehr noch kommen und den werden wir auch weltweit sehen.
Wenn man sich hier im Silicon Valley mit Ihren Kollegen von Nvidia, Intel oder AMD unterhält, dann sagen die einem immer, die Nachfrage nach KI-Technologie und nach KI-CPUs, die ist mega groß. Aber viele Unternehmen, die holen sich dann diese Chips rein und erst im zweiten Schritt merken sie, ui, wie kann ich diese Hardware, die CPUs überhaupt vernünftig auslasten und stellen dann auch fest, was für enorme Stromkosten so KI-Hardware überhaupt erzeugt. Stellen Sie das in Deutschland eigentlich auch fest, dass man erst so im zweiten Schritt bei allem Hype um KI, dass man da erst im zweiten Schritt nachfragt und sagt, ui, ich muss das Ganze ja auch mal in meine IT-Landschaft implementieren?
Ja, ich glaube, da sind wir in Deutschland ein bisschen anders unterwegs, weil eben schon sehr viel im Vorfeld geplant wird. Das ist ja das, was wir manchmal ein bisschen länger brauchen, um Projekte umzusetzen, weil wir eben sehr viel intensiver in die Planung reingehen. Und da kommt uns das natürlich sehr gut zugute, weil wir da nämlich solche Thematiken wie Sustainability natürlich sehr im Vorfeld auch schon besprechen und eben dann abwägen können, wo braucht man eine sehr rechenintensive und auch energieintensive GPU, aber wo können wir eben auch über die CPU und den AI-Acceleratoren eben arbeiten. Aber ich glaube auch, wir müssen uns nicht verstecken von einer deutschen und europäischen Sicht, weil wir da schon auch einiges mitbringen.
Sie sprechen natürlich nicht nur mit Ihren Kunden, sprich mit Unternehmen, mit Mittelständlern, mit den großen Konzernen, sondern Sie reden natürlich auch mit der Politik. Was ist eigentlich so ein Ratschlag, den Sie den Politikschaffenden in Berlin oder München derzeit am häufigsten geben?
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich spreche relativ viel mit der Politik momentan. Natürlich auch, weil wir eben die größte Einzelinvestition, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat, derzeit als Unternehmen natürlich tätigen. Und wir sprechen sehr, sehr offen, wertschätzend und sehr respektvoll miteinander. Es ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, was uns freut. Und die Erfahrungen, die wir jetzt eben durch Magdeburg auch gewinnen, und das wird nur in einer absoluten Partnerschaft zwischen Politik, Wirtschaft und eben Intel und eben dem Halbleiter-Ökosystem gehen, weil es einfach so ein Riesenprojekt ist. Und das ist das, was ich sehr wohl, sehr intensiv auch adressiere, dass wir hier sehr kollaborativ zusammenarbeiten müssen. Und das wird auch sehr wertgeschätzt und wird auch so gesehen. Also von daher ist es wirklich, wirklich sehr schön zu sehen, dass man hier wirklich eine neue Industrie nochmal auf einen ganz neuen Hebel setzen kann, weil wir haben natürlich eine Halbleiterindustrie hier in Deutschland. Wir sehen das mit Silicon Saxony. Allerdings werden wir jetzt natürlich mit dem Bereich, wo wir reingehen, in den Leading-Edge-Bereich, also mit Chips, die wir kleiner 2 Nanometer haben, nochmal eine ganz andere Thematik auch mit reingehen. Und dafür müssen wir natürlich auch eine Transformation unserer Industrien nach vorne bringen. Ja, allen voraus ist es Automotive oder im Healthcare-Bereich, aber auch im Government-Bereich. Und das sind so Themen, die wir natürlich mit unseren Kunden besprechen, aber auch in der Politik adressieren. Und das sind die Gespräche, die derzeit laufen.
Und Intel steigt ja ganz groß in Zukunft auch in die Fabrikation für Dritte ein. Das bedeutet, man muss sich immer mehr auch spezialisieren, wenn es um die Architektur für CPUs, für Chips geht. Welchen Tipp können Sie dort eigentlich Studierenden in Deutschland geben, wenn die sich jetzt für das Thema IT, Informatik interessieren? Auf was kann man sich da fokussieren? Denn das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Sache werden in den kommenden Jahren.
Das wird nicht nur in den kommenden Jahren, das werden wir für Jahrzehnte sehen, dass wir da sehr, sehr viel Know-how einfach auch benötigen. Know-how, was wir eine gute Basis legen müssen. Also wir sind ja gerade sehr intensiv dabei, mit den Universitäten rund um Magdeburg zusammenzuarbeiten. Da sind wir gerade dabei, neue Curriculums auszurufen. Das heißt, wir werden sehr viel mehr intensiv in Mikroelektronik mit reingehen, dass man einfach eine Basis gelegt hat. Aber eben dann auch, wie kann so ein komplettes Chip-Design nach vorne gehen. Also das wird sehr, sehr spannend sein. Da braucht man sehr vielfältige Studiengänge, um auch wirklich vorwärts zu gehen. Und dann geht es aber darum, auch das Ganze in einem Markt überzuführen. Also die Transformation des Marktes wird eben auch eine große Rolle spielen. Und da braucht es eben auch nochmal ganz andere Herangehensweisen. Also die Ideen, die wir durch Startups beispielsweise bekommen, die wirklich umzusetzen, da auch den Raum dafür zu geben, dass wir neue Ideen und Technologien aus Startups mit fördern und fordern, das Gründertum und das Unternehmertum mit zu lernen. Und das ist etwas, wo wir im Studium bei den jungen Leuten sicherlich ganz vermehrt nochmal den Ansatz finden werden.
Sie haben die neue Chipfabrik in Magdeburg angesprochen. Das ist wirklich eine bedeutende Investition, sowohl für den Konzern Intel, aber auch natürlich für die Region. Was sind eigentlich so die nächsten Meilensteine in den kommenden Monaten?
Ja, zum einen ist es so, dass wir in Magdeburg sehr viele Baugenehmigungsprozesse durchlaufen. Und wenn wir das EU-Commission-Approval haben, dann werden wir ca. 4 bis 5 Jahre benötigen, bis die ersten Chips wirklich vom Band laufen. Das ist sehr viel Vorbereitung, nicht nur aus Intel-Sicht hier vonnöten. Wir haben gesehen in dem Unternehmertag, den wir in Magdeburg haben, wo sehr viele Unternehmer mit dabei waren, die gesagt haben, wie können wir mit Intel zusammenarbeiten, wie können wir davon auch profitieren. Und da haben wir einfach auch gesehen, dass wir gewisse Themen anschauen, ansprechen konnten, wie man die Zusammenarbeit eben intensivieren kann, wie man sie anfangen kann, was alles benötigt wird. Und da ist, glaube ich, für alle Seiten einfach ein Lernen mit dabei, eine Zusammenarbeit, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hinzubekommen. Und man sieht so eine Aufbruchsstimmung in dieser Region, was das Ganze wirklich einfach so mit Leben füllt. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Können Sie noch mal kurz erklären, warum das eigentlich so lange dauert, bis so eine Chipfabrik endlich die Chips ausspuckt, bis die am Ende vom Band sozusagen laufen? Warum dauert das so lange?
Naja, eine Fertigung ist super komplex. Also man muss einfach sagen, man stellt sich so einen Chip vor, wenn wir über kleiner 2 Nanometer sprechen, dann haben wir da Milliarden an Transistoren auf einem Chip, der so groß ist wie so ein Fingernagel. Da sind so viele verschiedene Themen mit drinnen, die wir berücksichtigen müssen. Die Maschinen, die dafür benötigt werden, die ganzen Produktionsstraßen, die dafür benötigt werden. Das ist super aufwendig und wir haben gerade vor einem halben Jahr den Besuch mit der Oberbürgermeisterin von Magdeburg und weiteren Vertretern der Stadt gehabt bei uns in Irland in der Chipfabrik, wo wir wirklich reingehen konnten und einfach mal aufzeigen konnten, wie so eine Produktionsstraße einfach auch aussieht. Und alle waren wirklich sehr davon beeindruckt. Man kann sich das, glaube ich, erst vorstellen, wenn man es mal gesehen hat, wie komplex so etwas ist. Und wie hat Pat Gelsinger gesagt, wir brauchen für das kleinste Produkt, das rauskommt, die größten Maschinen. Und das ist, glaube ich, das zeigt einfach auf, wie intensiv diese Produktionsstraße und Komplexität hier auch einfach nach vorne gehen muss.
Sonja Pira war das, die neue Chefin von Intel in Deutschland. Das war der Valley Talk. Danke fürs Runterladen. Nächste Woche gibt es uns wieder. Bis dahin.